Lasst uns miteinander, wenn wir mögen, die Bibel oder auch unser Gottesdienstblatt nehmen und den Bibelabschnitt hören, über den wir gleich nachdenken und durch den wir auf die Stimme des Herrn hören wollen. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, an der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte, der Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der zu dir spricht. Bisschen höher vielleicht? Ja. Ich hoffe, wir können das so ein bisschen sehen oder jedenfalls ahnen. Das soll uns ja helfen. Auf dem Weg zu Jesus kommt man nicht an Israel vorbei. Das liegt sozusagen auf der Strecke. Der Brunnen, hier so zu ahnen, in der Nähe von Samaria, ist immer noch da. Vor 10 Jahren, glaube ich, waren wir mit einer Gruppe dort, haben auch aus diesem Brunnen getrunken, wie damals Jesus. Es war gerade eine gute Zeit, in der man einigermaßen gefahrlos dahin kommen konnte. Jetzt fahren die Busse und die Reiseführer dort nicht hin, aus Sicherheitsgründen. Obwohl die heutigen Bewohner dieser Gegend mit den damaligen Samaritanern kaum noch verwandtschaftliche Beziehungen haben, die meisten jedenfalls, ist es doch so, dass etwas geblieben ist. Eine tiefe Feindschaft zu den Juden hin. Auch wenn sich die Menschen jetzt dort Palästinenser nennen. In Jordanien hatten wir mal einen palästinensischen Reiseführer. Er war dem Namen nach ein Christ, muss man sagen. Er hat mich getroffen immer, mit welcher Bitterkeit er von unseren Halbbrüdern, damit meinte er die Juden in einem sehr abwertenden Sinn, gesprochen hat. Und ich habe gedacht, du wirst nicht zu Jesus finden, wenn du diesen Groll nicht lässt und wenn du dich nicht unter den Ratschluss Gottes stellst. Da kann man jemand dem Namen nach ein Christ sein. Auf dem Weg zu Jesus kommt man an Israel nicht vorbei. Wie gespannt auch damals zur Zeit Jesu diese Beziehungen waren, sieht man ja daran, kurz vorher steht es, dass die Frau, die Samaritanerin, was erstaunt ist, als Jesus sie bittet, ob sie ihm etwas Wasser gibt. Und sie sagt doch: Wie bittest du, ein Jude, mich, die samaritanische Frau, um Wasser? Auf gut Deutsch, ihr fasst uns doch nicht mal mit der Kneifzange an. Das war also so gegenseitig. Und sie staunt, dass Jesus sagt: Ich will von deiner Hand gerne Wasser nehmen. Du bist für mich nicht unrein oder sonst etwas. Dabei war sie in ihrer eigenen Stadt sozusagen eine Ausgestoßene, eine, von deren man Geschichte man nicht nur hinter vorgehaltener Hand redete, eine mit einer ganzen Reihe von zerbrochenen Ehen und gescheiterten Beziehungen. Und Jesus sagt dir, ich habe für dich lebendiges Wasser, dass du nicht mehr überall hinlaufen musst und in den Quellen dieser Welt das suchst, was du ja da doch nicht finden kannst. Und am Ende der Geschichte, die wir ja hier fast vor uns haben, da outet sich Jesus, wie man das heute sagen würde. Er sagt, du, ich bin der, nach dem ihr alle sucht. Ich bin der Messias. Er hat es ihr gesagt, bevor er es Petrus und den Jüngern gesagt hat. Das bedeutet was? Auf dem Weg zu Jesus kommt man an Israel nicht vorbei. Und darum mutet er dieser Frau, der er sich so offenbart und sagt, ich bin der, auf den ihr und wir warten, der Messias. Und dann sagt er zu ihr, aber du musst wissen, das Heil kommt von den Juden. Ich glaube, das war wie wenn jemand sagen würde, dort geht der Weg hin und wenn du dich aufmachst, diesen Weg zu gehen, dann flopp, kommt eine Schranke rüber und ein rotes Lichtende. Oder wie wenn ein mächtiger Felsblock so von einem Abhang runterfällt und sich über die Straße legt und sagst, kein Weg. Hier komme ich nicht mehr weiter. Wie ein Felsblock, der ihr sagt, wenn du zum Messias willst, geht das nur über das Anerkennen der Juden als das Volk Gottes. Indem du die besondere Rolle anerkannst, die Gott diesem Israel zugewiesen hat. Ich weiß nicht, ob wir spüren, welcher Affront das ist. Er sagt ja auch nicht Israel, er sagt Juden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es also gefühlsmäßig immer noch so ein bisschen, ich habe immer lieber Israel gesagt. Juden, das steckt ganz tief drin, etwas tief Abwertendes. Könnt ihr das verstehen? Wir als Deutsche haben da noch unsere eigene Geschichte. Und Jesus sagt nicht, es kommt von dem schönen Gottesvolk, von dem heiligen Volk, sondern er sagt, das Heil kommt von den Juden. Viele haben an dieser Stelle kehrt gemacht oder irgendeinen Schleichweg gesucht. Moderne Bibelgelehrte, zum Beispiel Rudolf Bultmann, hat vorgeschlagen, diesen Satz als einen späteren Zusatz zu betrachten. Das kann Jesus gar nicht gesagt haben, das hat ihm jemand sozusagen in den Mund gelegt. 1939 hat die Badische Evangelische Kirche diesen Satz auf Verlangen des Kultusministeriums aus einem Schulbuch gestrichen. Im Dritten Reich, das kann man sich gut vorstellen, das Heil nicht von Adolf Hitler, sondern von den Juden. Und hier in Bremen hat ein Bischof schon 3 Jahre vorher in vorauseilendem Gehorsam den Satz aus einer Ausgabe des Johannesevangeliums rausgenommen. Ich sage das ja nicht, um diese Menschen jetzt nochmal nachträglich schlecht zu machen, sondern dass wir spüren, da ist etwas, wenn wir das richtig ernst nehmen, das geht uns zutiefst gegen den Strich. Und nun ist es ja nicht irgendjemand, ein Theologe oder Pastor, der das sagt, sondern niemand anders als Jesus, der Herr, der sagt, das Heil, das füge ich jetzt mal hinzu, dass ich euch bringe, kommt auf diesem Weg. Er sagt, ich bin das lebendige Wasser. Da könnt ihr trinken. Er sagt aber, auf dem Weg zur Quelle müsst ihr da vorbei. Jesus Christus, das lebendige Wasser, gibt es nicht, ohne dass wir den Weg über Israel nehmen. Da komme ich zum Zweiten. Israel ist der Name für den Weg Gottes, sich zu uns zu offenbaren und uns zu retten. Das ist wie bei einer Wegbeschreibung, wenn ich sage, wie komme ich dahin? Dann sagst du, also erstmal gehst du den Steinweg und dann unten, ja, und so, ja, ihr kennt das. Es ist klar, also Jesus sagt nicht, die Juden, das ist das Ziel. Er sagt nicht, die Juden, das ist das Heil. Aber er sagt, der Weg dahin, den Gott bereitet hat, geht so. Jesus sagt nicht, dass die Juden das Heil der Welt sind. Die Deutschen allerdings auch nicht. Sie brauchen es sogar am allerdringendsten, die Juden. Aber sie sind der Weg. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Gott gebraucht die Geschichte Israels seit Abraham, um den Menschen zu zeigen, wer er ist. Man nennt das auch mit einem theologischen Wort, sich zu offenbaren. Also Jesus, Gott outet sich, so sage ich es nochmal, über den Juden und ihre Geschichte. Er sagt zu dieser Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Wir beten an, was wir kennen. Das ist der große Unterschied zunächst einmal zwischen Israel und den Völkern. Wir Völker sind von Natur aus am Raten und am Tasten. Das ist nicht alles falsch, was man redet. Wie sagt man, auch ein blindes Huhn findet ja mal eine Eichel, ne? Sagen die Schwaben. Also das heißt, all die Sachen, die die Religionsgeschichte zu offenbaren hat, das ist doch nicht alles falsch. Da sind echte Treffer dabei. Aber es ist ein Herumsuchen. In Israel ist das etwas anders. Da hat Gott sich geoutet. Er hat sich offenbart. So wie er sich dem Mose offenbart. Das ist ja sozusagen der entscheidende Moment gewesen. Ihr wisst es am Dornbusch. Wir haben das so ein bisschen angedeutet mit dem Bild, wo Mose sich unter diesen Dornbusch hinlegt und er hört von diesem Dornbusch, ich bin Jahwe. So offenbart sich Gott. Das ist mein Name. Ich bin Jahwe. Oder wenn man es dann übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist ja die Bedeutung des Namens. Oder ich bin, der ich bin. Der, den wir alle suchen und wo wir sagen, wie wir es auch den Zeugnissen eben gesagt haben, gibt's dich denn? Der tritt heraus und sagt einem Menschen aus einem Busch, der brennt und nicht verbrennt, ich bin der ich bin. Ich bin Jahwe. Er sagt nicht viel mehr. So ist Gott. Er sagt, vielleicht auch wenn wir fragen, erzähl doch mal, wie du bist, dann sagst du, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sagt, folge mir nach. Und wenn du das tust, wirst du mich immer besser kennenlernen. Das ist ein Weg, den Gott uns mit uns geht. Und so ist es dann auch im Alten Testament für das ganze Volk ein Weg gewesen, den wir hier in zwei Drittel der Bibel haben oder drei Viertel mengenmäßig, die eigentlich nur sozusagen die Geschichte Gottes mit diesem Volk, in der Gott sich offenbart, in der dieses Volk immer mehr gelernt hat, es ist aufgeschrieben, damit wir teilhaben an dieser Offenbarungsgeschichte. Da ist das ganze Versagen Israels mit enthalten. Es waren ja, Gott hat sich ja nicht das tollste Volk rausgesucht, sondern wie er es einmal sagt, er hat sich das schwierigste Volk rausgesucht, um sich zu offenbaren als der Retter. Gott macht das so, dass er sich die schwierigsten Probleme raussucht. Glaubst du das? Was meinst du, warum er dich gesucht hat? Herzlichen Glückwunsch. Er offenbart sich und verherrlicht sich an schwierigen Problemen. Ihr dürft mich alle angucken, ne? Und so ist es auch mit Israel. Das geringste, das schwierigste Volk. um sich zu offenbaren. Und das Zweite ist, Gott hat Israel nicht nur erwählt, um zu sehen, was für ein wunderbarer Gott der Gnade ist, der mit Versagern seinen Weg hat, sondern auch, um diese Versager zu retten. So wie dann Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weißt du jetzt, warum dich Jesus gefunden hat und gesucht? Weil sonst nichts zu machen gewesen wäre. Ich habe das ja mal gesagt bei einer goldenen Hochzeit, die da waren. Die Verwandten haben gesagt, du müsstest doch mal sagen, wer die Baptisten sind. Die wissen das alle nicht und damit die so ein bisschen vorgewarnt sind. Und manchmal habe ich ja dann so, ja weiß ich, ob das Geistesblitz oder was, das ist egal jetzt. Ich habe dann gesagt, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo Sie heute hierhin geraten sind. Sie sind zu den Baptisten gekommen. Wissen Sie, was die Baptisten sind? Das sind die Schlimmsten. Ja, alle anderen Menschen kommen doch halbwegs zurecht im Leben. Die Baptisten brauchen Jesus. Oder? Manche Leute meinen wirklich, wenn sie getauft werden, dann kriegen sie einen Heiligenschein. Nee, da wird die Sünde abgewaschen. Und manchmal müssten wir noch mehrmals da rein, oder wie man das so sagen könnte. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden, und zwar so, dass er für diese Juden zunächst einmal am Kreuz gestorben ist. Ja, Jesus ist zunächst für sein Volk gestorben. Und dann sagt Gott zu ihm, es ist viel zu wenig, dass du für Israel dein Leben gegeben hast. Ich will dir die vielen geben, das sind wir, zur Beute. Das Heil kommt von den Juden. Heil, das klingt in Hebräisch fast genau wie Jesus. Jeshua und Jescha. Das Heil, der Heiland, kommt da. Aus diesem verachteten Stamm Juda. Und der Hebräerbrief sagt, es ist ja bekannt, dass unser Herr dem Stamm Judam entsprochen ist. Auch wenn Israel jetzt als Ganzes ihn noch nicht als Retter anerkennt. Obwohl, das hat sich schon ganz schön geändert. Bei der Gründung des Staates Israel, habe ich irgendwo gelesen, soll es 12 messianische Juden gegeben haben. Also Juden, die zugleich an Jesus glauben. Jetzt sind es immerhin schon, ich weiß nicht, 10 oder 20.000, ich habe keine Ahnung. Das ist noch nicht so lange her. Gott ist dabei, auch die Augen und die Herzen Israels zu öffnen, und er hat dieses Volk niemals verworfen. Das ist auch etwas, wie Gott sich an Israel offenbart. Er offenbart sich als der Treue. Bei Gott gibt es keine Ex-und-Hop-Mentalität. Auch wenn du zum Glauben gekommen bist früher mal und hast versagt und bist weg von Jesus, dann sagt nicht Gott, entsorgt. Holen wir uns einen neuen dafür, neues Modell bei VW oder so. Sondern Gott ist der, der das, was verloren ist, wieder neu sucht. Gott ist treu. Das ist etwas, was uns Israel sagt. Das Dritte ist dieses. Israel ist allerdings keine geistige Größe, sondern geerdet. Ich glaube, als geistige Größe können wir Israel ganz gut akzeptieren. Das ist dann sowas, ja, schön mit der Bibel. Aber das Dumme ist ja immer, wenn das Ding Fleisch und Blut kriegt, dann wird es schwierig. Wie in der Gemeinde. Ja? Jemand hat mal gesagt, ich liebe ja die Menschen alle, ich kann nur die Leute nicht leiden. Und so ist es auch so in der Gemeinde, die Christen, aber wenn so ein Christ Fleisch und Blut kriegt und wenn er dann auch mal ein bisschen einem komisch kommt, dann ist das schwieriger, oder? Und so ist es natürlich auch mit diesem geistigen Israel und mit dem Israel, das, wie ich mal sage, geerdet ist. Geerdet, das heißt, ich möchte jetzt sagen, Israel ist nicht zu trennen von dem Land. Das Volk ist nicht zu trennen von dem Land, das Gott ihm gegeben hat. Auch wenn da mal 1.500 Jahre lang war oder wie viel oder mehr, wo sozusagen offiziell kein Staat Israel da war. Gott ist treu, das dürfen wir nicht vergessen. Und er hatte damals schon durch Jesus gesagt, das dauert genauso lange, bis die Zeit der Völker zu Ende ist. das jetzt ist, ich sage das nur mal, Gott hat gesagt, das hat ein Ende und dann wird Israel zurückkommen. Und dass Israel nicht dort war, obwohl es gab immer Juden im Land, das heißt nicht, dass es nicht immer noch Israel gehört hat. Gott hat sozusagen eine Zeit lang dieses Land den Völkern ausgeliehen, wenn man das so sagen darf. Dieses Land Israel ist kein heiliges Land, sondern Israel. Heiliges Land, oi, das klingt fromm, ne? Habt ihr auch schon mal gesagt? Steht auf vielen Reiseführern drin, die man nach Israel nimmt. Warum? Weil die Verlagsleute geldgierig sind. Und sie wollen, dass der Name Israel nicht die Leute hindert, die Reiseführer zu kaufen. Weil es gibt ja andere, die sehen das anders. Solch ein Reiseführer, heiliges Land, das ist akzeptabel für Moslems, das ist akzeptabel für Juden, das ist akzeptabel für Christen, das ist sogar akzeptabel für die Baha'i, die in Haifa ihren Tempel haben. Passt für alle, heiliges Land, dann kommen die hin, dann gehen sie in die Grabeskirche und kriegen ein Kribbeln oder auch nicht und sagen, jetzt waren wir im heiligen Land. Nee. Israel ist kein heiliges Land. Die Erde ist dort, ist ein wunderbares Land. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich bin da ausgesprochen gern. Aber die Erde hat dieselbe chemische Zusammensetzung wie hier. Und das Land für sich ist zunächst nicht heilig. Es ist aber höchstens in dem Sinn heilig, dass es reserviert ist, dass es Gott gehört. Man sagt, das ist ein Land, da ist eine Hand drauf. Er sagt, Jesus sagt hier, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Stunde kommt und ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Merken wir? Der Herr sagt, das Land macht's nicht, sondern dass Menschen den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, vielleicht fahren wir nochmal mit einer Gruppe bald nach Israel. Und ich lade ein unbedingt, das ist ein großer Segen. Und man kann dort wirklich auch Jesus erleben. Das kann man auch. Aber wenn jemand dorthin fährt, weil er denkt, dass, dann komme ich an Jesus vorbei, dann würde ich sagen, dann bist du verkehrt. Und wenn jemand meint, wenn ich im Jordan mich taufen lasse, dann ist das so eine Art Heiligsprechung. Nee, da wird die Sünde genauso abgewaschen wie hier. Nicht anders. Ich glaube, es ist schön, wenn man auch nach Israel fährt und sagt, ich möchte auch dort Jesus besser kennenlernen. Aber wenn du das nicht kannst und bist hier und öffnest dein Herz, dann kann er dir näher sein als überall sonst. Es ist kein heiliges Land, sondern Israel. Und insofern ist es vergebenes Land. Land, über das wir nicht mehr verfügen können. Könnt ihr in Hesekiel 48 lesen? Da wird sozusagen schon mal das Land aufgeteilt, wie es mal sein soll. Sozusagen die endlichen Grenzen. Und übrigens mit ausdrücklich verbrieftem Wohnrecht für die Palästinenser. An die ist gedacht. Da soll niemandem was weggenommen werden. Ich weiß nicht, wie Gott das hinkriegt. Aber das ist so mit den Wundern Gottes. Ich weiß nie, wie er die hinkriegt. Ihr? Aber ich glaube, das ist seine Sache. Er verspricht es und dann ist es seine Sache, auf welchem Weg und zu welcher Zeit er das tut. Wir wissen nicht den Weg, den Gott gehen wird. Wir wissen auch nicht, was die nächste Zeit bringen wird. Ich bete, dass es für Israel nicht noch eine weitere Runde des Leidens gibt, sondern dass das jetzt wirklich der Zieleinlauf wird und dass dann auch der Herr kommt. Wir wissen nicht den Weg, aber wir wissen, letztlich ist es nicht eine Frage der amerikanischen Nahostpolitik, welche diplomatischen Schachzüge Herr Obama mal wieder gerade hat, und auch nicht eine Frage der Drohungen des Irans. Ich weiß nicht, wie weit Gott ihnen Raum gibt, aber er hat gesagt, eins ist klar. Das ist vergebenes Land. Es ist so ähnlich wie beim Sommerschlussverkauf. War das schon dort? Manchmal ist ja so, dass man da hinkommt und zu Frauen gucken sie, ach, das ist das nicht ein schickes Kleid. Heieiei, und meine Größe. Dann gehst du rein und dann sagt sie, ach, Entschuldigung, da hinten ist ein kleiner Zettel verkauft. Jemand anders war schon drin und da ist ein Zettel drin verkauft. Ist nicht mehr zu haben. Und so ist das auch mit dem Land. Israel ist geerdet noch in einem anderen Sinn. Es gehört dieser Erde an und es geht dabei sehr menschlich zu. Ich glaube, bei dem Gedanken mit heiligem Land und heiligem Volk denkt man immer, dass diese Menschen dort dann sich auch besonders heilig benehmen müssen. Das tun sie nicht und vielleicht ist es ganz gut so. Dann merken sie auch, dass sie Jesus brauchen, dass sie nicht von sich aus heilig sein können. Das ist ein Land, das muss ich verteidigen. Ich möchte mal sehen, wie es uns gehen würde, nur mal, wenn die lieben Freunde von Holland da drüben und sozusagen hier in Emden so am Tag 20 Mal mit Kartuschas beschenken würden, die dann irgendwo im Ort hochgehen. Was meint ihr, was sein würde? Wir würden unserer Regierung sagen, entweder tut ihr jetzt was dagegen oder wir wählen euch ab, oder? Kein Mensch würde sich das gefallen lassen können auf die ganze Zeit. Ich habe keine Lösung für die Fragen Israels, aber ich glaube, es ist richtig, dass wir hier an dieser Stelle nicht plötzlich mit einem anderen Maß messen. Und wenn bei uns irgendjemand gewaltsam die Grenze überschreiten will und sagen, wir erklären das mal für unser Hoheitsgebiet, weil wir uns als Friedensaktivisten betrachten, wollen mal eben den Hamburger Hafen besetzen, da wird die Bundeswehr auch nicht zuschauen. Zumal, wenn die noch bewaffnet sind. Ich denke, Sie wissen, Israel ist geerdet. Wir können dafür beten, dass Gott Gnade gibt, dass sie in dieser schwierigen Zeit möglichst wenig Dingen gezwungen sind, die für sie nicht schön sind und für uns und für die Menschen nicht schön. Aber sie sind umgeben von Völkern, die ein Ziel haben, das ist gar keine Frage. Das steht heute noch in den Satzungen der PLO, also der Autonomiebehörde, dass Israel verschwinden muss. Das gilt heute noch. Muss man wissen. Und wie hat es in der Schrift, ich habe draußen noch von Wolf Biermann, der hat ja eine sehr interessante Schrift geschrieben, ich kann sie noch mal kopieren, dann kriegt er, sind schon weg für nächstes Mal. Er hat gesagt, Israel ist ein Volk, die arabischen Völker können viele Kriege führen und verlieren. Israel kann nur einen Krieg verlieren. Ich sage das nur so, damit wir sensibilisiert werden und nicht in einer hochmütigen Haltung der Besserwissenden. Es ist eine ganz schwierige Situation und Israel ist geerdet. Auch in allem anderen. Das sind junge Leute, die betrinken sich auch am Sabbat. Leider, muss man sagen. Und da gibt es fanatische Rechtsgerichtete, wenn man da mit dem Auto am Sabbat fährt, dann kann man hinterher zur Reparaturwerkstatt, falls das noch geht. Sehr geerdet. Und das war doch zur Zeit des Herrn nicht anders. Er sagt, das Heil kommt von den Juden. Und er weiß, dass die Juden die sind, in ihrer Leiterschaft, die ihn den römischen Behörden ausliefern werden, mit dem Auftrag, bring ihn bitte um, möglichst schnell. Jesus wusste doch, wovon er redet, wenn er das sagt. Der sagt das ja nicht parteiisch, sondern er sagt es als der, der weiß, was auch in diesem Volk drin ist, für ihn auch. Und komme ich zum Letzten. Nur zu ihrem Schaden kann die Gemeinde Jesu sich von Israel trennen. Die Frage ist ja nun, was geht uns als Gemeinde Jesu, das Volk Israel an? Jesus sagt doch, die wahren Beter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das haben wir doch hinter uns. Jetzt sind wir im Geist und das interessiert nicht mehr. Ist Israel einfach passé? Oder sind sozusagen, haben wir die Reste Israels geerbt als Christen, die positiven Dinge? Das ist jetzt unsere Sache. Müssen wir vielleicht noch mehr eher zu den palästinensischen Christen halten, weil die sind ja im Moment die Schwächeren vielleicht, aber auch nur vielleicht. Unter der Leitung von zwei Bischöfen, ich sage das mit Traurigkeit, das muss ich mal betonen und nicht, das ist etwas, worüber man eigentlich nur weinen kann. Unter der Leitung von zwei Bischöfen, einem katholischen und einem lutherischen, hat der Ökumenische Rat gerade einen Boykottaufruf gegen Israel verfasst, dass man die Waren und so weiter, die in bestimmten Bereichen der Westbank produziert werden, nicht kauft und verschiedene andere Sachen auch. Dabei wird Israel grundsätzlich an allem die Schuld gegeben. Wisst ihr, was mich traurig macht? Natürlich, beide Bischöfe gehören zu dem sogenannten palästinensischen Volk, das es übrigens erst seit 1967 gibt. Da haben sie sich nämlich erfunden als Palästinenser. Früher hießen sie einfach Araber. Arafat hat es erfunden. Es war sein Design. Wenn sich die Kirche von Israel trennt, weil sie denkt, man kann da vielleicht Pluspunkte sammeln, das passt, das gefällt den Leuten, gefällt auch gerade der arabischen Welt, hat man vielleicht sogar missionsmäßig Pluspunkte für die anderen Missionare in den arabischen Ländern. Als ich darüber nachdachte, noch bevor ich das gelesen hatte von diesem Boykottaufruf, hatte ich ein Bild vor Augen. Ich habe versucht, das mal darzustellen. Ich weiß, ihr könnt es erkennen, das ist ein bisschen. Ich habe mir vorgestellt, die Kirche wie ein Baum. Also alle, die ganze Kirche und wir die einzelnen Äste. Und da nehmen so zwei Äste eine Kettensäge und trennen sich mal eben von Israel. Hast du verstanden, was das heißt? Das passiert, wenn sich die Kirche und wenn sich eine Kirche von Israel trennt. Dann trennen wir uns von unseren Wurzeln. Paulus sagt, wenn einige Zweige herausgebrochen wurden und wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, so erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du es aber tust, sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wie wir zu Israel stehen, das ist sowas wie der Lackmustest unserer geistlichen Verfasstheit, sowohl als Gemeinde als auch als Einzelne. Lackmustest, wissen wir noch aus dem Chemieunterricht, das ist so eine Art Farbstoff, daran kann man feststellen, den pH-Wert einer Flüssigkeit. Das heißt, wenn man das reintut, dann verfärbt sich das und dann sieht man, das ist drin. Und Israel ist so wie so ein Teststreifen, den man in eine Gemeinde oder in ein Christenleben rein und dann sieht man, was los ist. Äußerlich gesehen kann man das nicht sehen. Die Farbe und ist alles wie alles andere. Aber jetzt sieht man, was wirklich los ist. Christen zur Zeit des Dritten Reichs haben das gewusst. Wiedergeborene Christen. Es war nicht einfach mit Adolf Hitler. Er konnte zu Anfang unglaublich fromme Sachen sagen. Und er war einer, ich bringe mal wieder Ordnung und Zucht bei und schaffe die ganze Unmoral ab. Das gefällt doch den Christen, oder? Und wenn ihr eure Väter und Großväter fragt, werdet ihr wissen, wenn sie damals wach waren, dann haben sie gesagt, an einer Stelle, klick, als er sich geoutet hat was die Juden anbetrifft. Da ging bei uns sozusagen das rote Licht an, da wussten wir, was wirklich drin ist. Und wenn einer noch so sehr vom Herrgott und von der Vorsehung und allem reden kann, Israel ist wie ein Lackmustest. Das gilt auch für die Kirchen und kirchlichen Organisationen und Amtsträger heute. Ich möchte das zurückhaltend auch niemand beurteilen, aber wie jemand, wenn das zu Israel nicht stimmt, dann sollte man auf jeden Fall mal nachfragen und kritisch sein. Manchmal ist ja einfach nur ein Mangel an Erkenntnis. Aber das ist ein Lackmustest, wo man zunächst mal sagt, diese Sache muss näher untersucht werden. Und ich muss sagen, das wirft auch nicht das beste Licht auf manche Bestrebungen in der Weltchristenheit, von der ich geredet habe. Was ist da drin? Es gilt aber auch im positiven Sinn. Vor einem Jahr, als wir in Nigeria waren, kommen wir zu der Schwester des Ministerpräsidenten und sie hat eine Organisation, mit der sie jedes Jahr 3000 Menschen nach Israel bringt. Sie heißt Lady Evangelist Betty B. Bakare. Na, vergesst den Namen nicht. Das heißt, sie ist eine glühende Evangelistin. Aber sie hat auch ein Herz für Israel. Und als ich am Donnerstag angerufen habe, bei Christen an der Seite Israels, um die Zeitungen zu bestellen, die hinten ausliegen, wem habe ich am Apparat? Hannelore Lehmann von Mütter helfen Müttern, die schon dreimal oder viermal bei Dr. Bell in Afrika war und sich dort um die Armen kümmert. Dachte ich, siehst du, das ist doch komisch. Menschen, die das Herz für Jesus haben, die haben auch immer ein Herz für Israel, wenn es manchmal ein verwundetes und brennendes Herz ist. Ein Herz, das auch traurig ist über vieles, was dort geschieht. Aber sie wissen, dass Gott dieses Volk niemals losgibt. Und damit komme ich zum Letzten. Die Gemeinde in der Kraft des Geistes ist die Gemeinde an der Seite Israels. Der gesagt hat, die wahrhaften Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, hat auch gesagt, das Heil kommt von den Juden. Es gibt zwei Gründe, warum wir an der Seite Israels zu stehen haben. Das erste ist, um Gottes Willen. So heißt auch ein Buch von Ralph Giordano, um Gottes Willen. Nicht aus unserem schlechten Gewissen, wie das traditionell bei uns in Deutschland ist. Wir waren ja mal so böse, jetzt müssen wir das noch gut machen. Und nach 50 oder 60 Jahren fragen wir, haben wir nun nicht allmählich genug gut gemacht? Ja, wenn das das Motiv war, aber das ist nicht genug. Nicht aus schlechtem Gewissen, sondern um Gottes Willen. Weil er treu ist, sollen wir an der Seite Israels stehen und bleiben. Auch wenn dieses Volk manchmal ihre Wege geht und Gott und sich selbst damit sehr wehtut. Und das Zweite ist, um unsere Selbstwillen. Wir tun uns selbst den allergrößten Gefallen, wenn wir Israel segnen. Denn zu Abraham hat Gott schon gesagt, ich will segnen, die dich segnen. Oder? Also wenn du gesegnet werden willst, was hast du zu tun? Und wenn wir Gemeinde sein wollen in der Kraft des Heiligen Geistes, dann geht das nicht ohne, dass wir auch wissen, dass wir immer noch mit diesem alttestamentlichen Brudervolk, das noch unterwegs ist, verbunden ist. Kraft, Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes ist auch Gemeinde, die nie aufhört, Israel zu lieben. Manchmal ist es eine schmerzhafte Liebe. So wie Gott uns ja auch schmerzhaft liebt, weil wir ihn oft so sehr verwunden mit unseren Taten und er uns trotzdem nicht loslässt. Amen.